PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber in meinem Freundeskreis ist die Pille mittlerweile ziemlich verpönt. Und das, obwohl wir sie früher alle genommen haben und darauf als junge Mädchen auch so ein bisschen hingefiebert haben. Weil irgendwie war man dann dem Erwachsenenleben nochmal einen Schritt näher. Und dass sie heute so kritisch gesehen wird, liegt nicht nur daran, dass viele meiner Freundinnen eine Familie gründen wollen oder gegründet haben, so wie ich es ja auch will, sondern eben auch daran, dass die Nebenwirkungen einfach nicht mehr so hingenommen werden. Außerdem gibt es ja immer mehr Alternativen zu Pille und Kondom. Und um hormonfreie Verhütungsmethoden herrscht ja gerade gefühlt irgendwie ein richtig kleiner Hype. Aber wie finde ich eigentlich zwischen all diesen Möglichkeiten und bei den ganzen Infos die Verhütungsmethode, die am besten für mich passt? Und was ist eigentlich mit Verhütungsmethoden für den Mann? Und darum geht's in dieser Folge PMS Podcasting My Sanity. Und damit hi und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da oder schreibt einen Kommentar unter die Folge. Und falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gerne nach. So verpasst ihr auch keine der neuen Folgen. Für das heutige Thema habe ich mich mit Dr. Elena Maria Leineweber getroffen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizinerin. Außerdem teilt sie ihr geballtes Fachwissen leicht verständlich auf Instagram. Ich verlinke euch den Account wie immer in den Shownotes. Ich habe mit ihr eigentlich über so ziemlich alle der beliebtesten Verhütungsmittel der Deutschen gesprochen und mir ihre Vor- und Nachteile erklären lassen. Dabei ging es natürlich auch um die Pille und ihre Nebenwirkungen und was allgemein an diesem Hormonbashing dran ist und warum die Pille trotzdem noch so oft verschrieben wird. Aber es ging auch darum, warum es eigentlich diese Pillenpause gibt und ob die Blutung mit der Pille überhaupt noch notwendig ist. Wir haben auch über die verschiedenen Spiralen und die natürliche Familienplanung gesprochen und für wen sich das alles am besten eignet. Also super viele spannende Fragen und vor allem eine ganze Menge Infos. Deswegen wünsche ich euch jetzt direkt viel Spaß beim Gespräch. Hallo Elena, schön, dass du heute da bist. Mittlerweile gibt es ja, der Forschung sei Dank, super viele Möglichkeiten, um zu verhüten. Und ich habe mir gedacht, wir gehen einmal so die beliebtesten durch und sprechen über ihre Wirkungsweise, aber auch die Vor- und Nachteile. Kannst du mir zu Beginn einmal kurz erklären, welche verschiedenen Verhütungsmittel es gibt? Also wonach wird da unterschieden?
Grundsätzlich kann man erstmal Verhütungsmittel unterscheiden, ganz grob in hormonelle Verhütungsmittel oder chemische Verhütungsmittel, mechanische Verhütungsmittel oder auch natürliche Verhütungsmethoden. Ich in meiner Sprechstunde mache auch immer so ein bisschen die Unterscheidung und gehe danach, wie sicher sind Verhütungsmittel und kategorisiere sie ein bisschen ein und frage dann immer die Patientin, was ihnen eigentlich wichtiger ist, dass die Verhütungsmittel zum Beispiel hormonfrei sind oder dass es besonders wichtig ist, dass die Wirksamkeit, also letzten Endes die Verhütungssicherheit, sehr hoch ist.
Und vielleicht mal direkt die Anschlussfrage, wie finde ich denn da als Frau die beste Option, die zu mir am besten passt? Und wie berätst du die Frauen dann konkret dazu?
Also grundsätzlich ist es so, dass sich ja heutzutage viele Mädels und Frauen im Internet, bei Social Media informieren, aber auch im Freundeskreis rumfragen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber am Ende des Tages sind wir doch alle auch ganz individuell. Und da macht es ganz viel Sinn, dass man sich professionell beraten lässt von einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen, weil die vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit einbeziehen, welche speziellen Vorerkrankungen man hat, welche Familiengeschichte man hat, ob man irgendwelche Risikofaktoren mitbringt, die man gegebenenfalls bei der Auswahl eines Verhütungsmittels beachten sollte. Und das mache ich natürlich in meiner Sprechstunde auch, dass ich darauf Wert lege zu schauen, was sind eigentlich die individuellen Packages, die jemand mitbringt. Gibt es irgendwelche Erkrankungen, muss man auf irgendwas Rücksicht nehmen? Und dann ist eine ganz wichtige Frage, was wünscht sich denn eigentlich das Mädchen oder die Frau, die vor mir sitzt? Und welche Erwartungen hat die an das Verhütungsmittel? Und dann schauen wir, welches Verhütungsmittel eigentlich am besten zu ihr passt. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Hängt auch ganz häufig aus meiner Erfahrung von der Lebensphase der Patientin ab. Das bedeutet, manchmal ist es so, dass wenn man so mit Verhütung startet, es gut sein kann, dass man mit der klassischen Pille anfängt, also mit hormonellen Verhütungsmitteln. Mhm. Und dann aber nach einigen Jahren sich denkt, okay, irgendwie passt das vielleicht nicht mehr ganz so richtig. Ich möchte jetzt mal was anderes ausprobieren. Traue mir vielleicht zu, eine Spirale zu nehmen. Mhm. Und dann kommt irgendwann vielleicht eine Lebensphase, in der man sich Nachwuchs wünscht und schwanger wird. Und nach der Schwangerschaft sieht das Ganze dann nochmal anders aus. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man natürlich verhütet. Genau. Mhm. Und so kann sich das im Leben auch einfach wandeln. Und ich denke, es gibt nicht das eine perfekte Verhütungsmittel, was das komplette Leben durch gut funktioniert.
Mhm. Lass uns dann mal direkt mit der Antibabypille starten, denn die gehört ja immer noch zu den meistverwendeten Verhütungsmethoden. Wie funktioniert bzw. wirkt die Pille in unserem Körper und warum wird sie ja eigentlich noch so oft verschrieben? Also welche Vorteile hat sie gegenüber anderen Verhütungsmitteln?
Also die Pille gehört zu den hormonellen Verhütungsmitteln, mhm, und sie funktioniert so, dass man, wie das alle kennen, man täglich eine Tablette einnimmt und diese Tablette enthält Hormone. Entweder nur ein reines Gestagen oder aber weibliche Hormone plus Gestagen. Und diese Hormone führen dazu, dass im Endeffekt der körpereigene Zyklus unterdrückt wird, damit auch in der Regel der Eisprung ausbleibt und sich verschiedene andere Sachen im Körper, wie zum Beispiel auch der Schleim am Gebärmutterhals, verändern, sodass der Eintritt einer Schwangerschaft sehr unwahrscheinlich bleibt und mit großer Sicherheit ausbleibt. Das ist quasi der Wirkmechanismus dahinter. Mhm. Dadurch, dass die Pille so funktioniert, ist sie bei der korrekten Anwendung eine wahnsinnig wirksame Verhütungsmethode. Und sie ist insofern einfach durchführbar, dass man jeden Tag nur eben eine Pille nehmen muss. Mhm. Ja, und deswegen häufig auch ein Verhütungsmittel, das gerade für Menschen, die starten mit der Verhütung, relativ sicher und einfach in der Anwendung ist. Und ich denke, das ist bis heute der Grund, warum sie so häufig immer noch so häufig verordnet wird.
Mhm. Ja, Thema Sicherheit hattest du ja vorhin angesprochen, da spricht man ja oft von dem sogenannten Pearl-Index. Kannst du den einmal erklären und wie die Pille da so eingestuft ist in dem Pearl-Index?
Also der Pearl-Index ist ein Maß für die Wirksamkeit von Verhütungsmethoden und gibt an, wie hoch der Anteil ist an sexuell aktiven Frauen, die trotz Verwendung einer bestimmten Verhütungsmethode innerhalb eines Jahres schwanger werden. Mhm. Ja. Heißt, je niedriger der Pearl-Index ist, desto sicherer ist die Methode. Mhm. Desto weniger Frauen sind innerhalb eines Jahres damit schwanger geworden. Und jetzt muss man unterscheiden, häufig, wenn man sich da informiert und etwas über den Pearl-Index liest, dann findet man immer zwei Werte dazu. Mhm. Das eine ist der Pearl-Index, das ist in der Regel der erste Wert, bei der perfekten Anwendung. Mhm. Und das andere, der zweite Wert, ist der Pearl-Index bei der typischen Anwendung. Das heißt, bei der Anwendung unter, ich sag mal, Real-Life-Bedingungen. Also der bezieht noch mit ein, dass Fehler passieren können, dass man mal sich übergibt, Magen-Darm-Beschwerden hat, was weiß ich. Und da muss man jetzt ganz genau hingucken, weil umso näher diese Werte beieinander liegen, also umso gleicher erster und zweiter Wert ist, desto sicherer ist diese Verhütungsmethode bezüglich irgendwelchen Handhabungsfehlern.
Mhm. Okay. Und wo rankt da so die Pille?
Die Pille rankt da tatsächlich in einem Wert unter 1. Also das bedeutet, weniger als eine von 1000 Frauen, die mit dieser Verhütungsmethode verhüten über ein Jahr, werden schwanger. Und das ist deswegen halt eben eine sehr sichere Verhütungsmethode.
Mhm. In den letzten Jahren sind ja auch immer wieder Stimmen laut geworden, dass die sogenannte Pillenpause und die danach einsetzende Abbruchblutung eigentlich biologisch gar keinen Sinn ergibt. Warum wird das noch so oft empfohlen und kann man die Pille auch einfach durchnehmen oder und dann halt eben gar nicht mehr bluten?
Ja, das ist eine super Frage. Also tatsächlich ist dieser Rhythmus mit, man nimmt 3 Wochen lang die Pille, macht eine Woche Pause und startet dann wieder, ursprünglich mal eingeführt worden, weil man den Frauen quasi den gewohnten Zyklus oder dieses gewohnte monatliche Bluten lassen wollte. Mhm. Es hat aber eigentlich, wenn man sich den Wirkmechanismus anschaut und warum man eigentlich blutet, überhaupt gar keine richtige medizinische Begründung. Denn es ist so, dass diese Blutung letzten Endes nur dadurch entsteht, dass wir, wie wir es anfangs gesagt haben, Hormone einnehmen. Die führen dazu, dass sich ein bisschen Schleimhaut in der Gebärmutter aufbaut. Und wenn wir dann stoppen und die Hormone pausieren, kommt es zu einer sogenannten Abbruchblutung. Das ist letzten Endes keine echte Menstruationsblutung, wenn man so möchte, sondern die entsteht eben durch ein nicht mehr Einnehmen der Pille für einen gewissen Zeitraum. Und die könnte man jetzt auch einfach weglassen und die Pille, wie man so sagt, durchnehmen. Das hat keine medizinische Konsequenz oder irgendwelche Langzeitfolgen. Also man braucht nicht befürchten, so wie ich es auch schon ein paar Mal gehört habe, dass man dann vielleicht irgendwann in Zukunft nicht mehr schwanger wird. Das hat damit nichts zu tun. Aber man muss auch sagen, dass ganz viele Präparate, die auf dem Markt sind, für diese Art der Anwendung keine offizielle Zulassung haben. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass man das ganze Vorgehen einmal mit der behandelnden Gynäkologin oder dem Gynäkologen bespricht. Und in der Regel spricht da nichts dagegen, das so durchzuführen.
Ja, als ich früher noch die Pille genommen habe, war das ein Präparat, was tatsächlich automatisch dazu geführt hat, dass ich keine Blutung hatte. Also das war tatsächlich für diese Anwendung des Durchnehmens konzipiert worden. Ja. Apropos Periode, stimmt es eigentlich, dass ich während der Periode nicht schwanger werden kann oder auch wenn ich sie gar nicht habe, also zum Beispiel in der Stillzeit?
Naja, ich würde sagen, häufig stimmt es, aber es ist auf jeden Fall keine sichere Verhütungsmethode, sich darauf zu verlassen. Gehen wir davon aus, so ein Bilderbuchzyklus, sagt man immer, dauert 28 Tage. Bei einem 28-Tage-Zyklus ist der Eisprung wahrscheinlich in der Mitte vom Zyklus um den Tag 14 rum, 15 rum. Und dann ist es so, dass wenn ich bei einer normalen, sag ich mal, Menstruationslänge von vielleicht 5 bis 7 Tagen am Anfang des Zyklus in dieser Phase auch tatsächlich im Prinzip nicht schwanger werden kann. Denn der Eisprung ist noch so weit entfernt, dass bei Sex in dieser Phase mit einer Ejakulation die Spermien überhaupt nicht so lange leben, dass sie zum Tag des Eisprungs noch da sind. Aber wenn sich der Zyklus jetzt mal verschiebt und der Eisprung früher stattfindet, zum Beispiel auch schon am Tag 8 oder 10, 11, dann kann es eben so sein, dass die Spermien, wenn man auch während der Periode Sex hatte, noch überlebensfähig und befruchtungsfähig sind. Und damit kann man sich eben auf dieses Vorgehen nicht hundertprozentig verlassen. Insbesondere dann nicht, wenn man keinen regelmäßigen Zyklus hat. Ähnlich ist es, wenn man jetzt stillt. Dabei ist es in der Regel so, dass man auch keinen Zyklus mehr hat, weil durch das Stillen eben der Zyklus sozusagen einschläft für einen gewissen Zeitraum und man auch keinen Eisprung hat, also keine Eizellreifung, keinen Eisprung hat. Und ohne Eisprung kann man natürlich auch nicht schwanger werden. Allerdings kann, insbesondere dann, wenn man nicht mehr voll stillt, der Zyklus irgendwann wieder anspringen. Es kommt zu einer Eizellreifung. Und man muss auch gar nicht unbedingt vorher eine Blutung gehabt haben, ja, sondern die Eizellreifung geht einfach wieder los. Und dann kann man auch schwanger werden, auch wenn man noch stillt.
Tatsächlich ist die mechanische Verhütung, also das Kondom, ja aktuell deutlich beliebter als die Pille. Ich habe da so eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefunden, die dazu regelmäßig Befragungen durchführt. Und laut dieser Studie haben im letzten Jahr 53% der sexuell aktiven Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren mit Kondom verhütet und nur noch 38% mit der Pille. Und vor 15 Jahren war das genau andersherum. Also die Beliebtheit der Pille nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen im Bekanntenkreis. Also da sind heute auch alle wirklich sehr viel kritischer unterwegs, was hormonelle Verhütung betrifft. Und woran würdest du sagen, liegt das? Und welche Nachteile hat die Pille wirklich? Also ist da was dran an diesem Hormon-Bashing?
Also das ist absolut auch meine Wahrnehmung in meiner Sprechstunde und natürlich auch meine Wahrnehmung bei Social Media und im Internet. Zuerst einmal finde ich es sehr gut, dass wir heutzutage die Dinge mehr hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieser Trend oder diese Bewegung weg von der hormonellen Verhütung überhaupt stattgefunden hat. Dass wir einfach die Dinge mehr hinterfragen und uns überlegen, ist das eigentlich alles so richtig, was wir da machen? Und da spielt das, glaube ich, ganz gut rein. Mhm. Hinzu kommt, dass einfach durch den Medienfluss Informationen viel schneller verbreitet werden können. Mhm. Und gerade mit diesen Informationen, auch über potenziell unerwünschte Wirkungen mit hormonellen Verhütungsmitteln, hat natürlich das Internet und Social Media seinen Teil zu geleistet. Mhm. Und ich denke auch, dass das vollkommen berechtigt ist, denn alles, was wir nehmen, insbesondere hormonelle Verhütungsmittel, die ja eine krasse Wirkung haben, die diesen natürlichen Zyklus unterdrücken können, die haben möglicherweise auch krasse unerwünschte Wirkungen. Das gilt für jedes Medikament. Und deswegen denke ich auch, ist es Aufgabe von uns Ärzten, Ärztinnen, dass wir, egal ob es in eine Operation geht oder um Medikamente geht, immer kritisch hinterfragen, was versprechen wir uns davon und auch darüber aufklären, dass alles, was wir machen, eine positive Wirkung haben, aber möglicherweise eben auch eine unerwünschte negative Wirkung haben kann. Mhm. Und unterm Strich muss man ganz genau hinschauen, überwiegt da der Nutzen oder sind vielleicht potenzielle Risiken oder unerwünschte Effekte für die Patientin mehr im Vordergrund?
Wie ist das so auf der Kostenseite? Also GynäkologInnen, nicht alle machen ja, glaube ich, so diese Anamnese, wie du sie machst. Also die verschreiben dann wirklich auch oft einfach so die Pille. Warum denkst du, ist das immer noch so? Und ist das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen diese Kostenfrage dahinter?
Naja, es hält sich so hartnäckig das Gerücht, dass wir als Frauenärzte Geld daran verdienen würden, wenn wir die Pille verschreiben. Dazu muss man sagen, dass durch das Verschreiben der Pille ich erstmal überhaupt gar kein zusätzliches Geld bekomme. Ich verdiene eher Geld daran, dass eine Patientin dann vielleicht regelmäßiger in die Praxis kommt. Das ist richtig, indirekt. Aber das ist nicht per se an die Pille gekoppelt. Das muss man ganz klar sagen. An der Stelle muss ich sagen, nein, ich bekomme kein Geld von Pharmafirmen, wenn ich die Pille häufiger verschreibe, überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass zum einen die allermeisten Gynäkologinnen und Gynäkologen auch ein bisschen noch aus einer älteren Generation kommen. Aus einer Generation, in der die Pille auch sehr viel Emanzipation bedeutet hat und uns Frauen sehr unabhängig gemacht hat. Ja, das sollten wir nie vergessen. Und man die Dinge auch eben weniger hinterfragt hat und sie deswegen das vielleicht auch immer noch bis heute so mitnehmen. Und zum anderen ist es so, dass es ja eine einfache Geschichte ist, eine Pille aufzuschreiben und damit zumindest einmal eine sichere Verhütung für eine Patientin zu haben.
Ja.
Und aus unserer Sicht, der Gynäkologen, ist es natürlich so, eins unserer obersten Ziele ist eben eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern.
Es gibt ja noch andere hormonelle Verhütungsmittel, wie zum Beispiel die Spirale, die, wie ich gelesen habe, tatsächlich das drittbeliebteste Verhütungsmittel der Deutschen ist. Wie wirkt sie und wann ist sie für mich vielleicht die bessere Wahl als die Pille?
Also bei den Spiralen müssen wir ja erstmal unterscheiden zwischen Hormon- und Kupferspiralen. Mhm. Formell werden die Hormonspiralen auch mit zu den hormonellen Verhütungsmitteln gerechnet, weil sie enthalten eben Hormone. Ein ganz wichtiger Unterschied ist allerdings, dass diese Hormone auf die Gebärmutterschleimhaut wirken und nur in ganz geringen Konzentrationen in den Blutkreislauf übergehen. Und das sind so geringe Konzentrationen, dass der körpereigene Zyklus dadurch nicht beeinflusst wird. Das heißt, man hat noch eine Eizellreifung, einen eigenen Zyklus, einen Eisprung unter Anwendung einer Hormonspirale. Und das macht sich eben auch in potenziellen unerwünschten Nebenwirkungen bemerkbar, die nämlich dann ganz anders beziehungsweise viel weniger ausfallen als mit systemischen hormonellen Verhütungsmitteln, die eben den körpereigenen Zyklus ausschalten oder regulieren.
Okay. Und wie sieht's mit dem Pearl-Index aus? Also sowohl für die hormonelle Spirale als auch Kupferspirale oder Kupferkette?
Auch da sind die Pearl-Indizes bei der korrekten Anwendung unter 1 und damit gelten auch diese Verhütungsmittel als sehr sichere Verhütungsmethoden.
Ich habe gelesen, dass man nach ungeschütztem Sex noch innerhalb von so 24 Stunden sich auch die Spirale einsetzen lassen kann. Also und das soll dann vor einer Schwangerschaft schützen. Wie funktioniert das und stimmt das? Weil oft wird ja dann einfach die Pille danach und nicht die Spirale empfohlen.
Ja, es ist super gut, dass du das ansprichst, denn auch in meiner Wahrnehmung ist es viel nicht bekannt, dass die Pille danach zu gewissen Zeitpunkten im Zyklus einfach nicht mehr wirken kann. Die verschiebt nämlich den Eisprung nach hinten. Wenn der Eisprung aber zum Beispiel heute stattfindet und ich habe heute einen Unfall beim Sex oder aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Verhütung geachtet, dann kann ich heute mit der Pille danach auch nichts mehr reißen. Dann habe ich aber noch die Möglichkeit, dass ich mir in den nächsten Tagen eine Kupferspirale notfallmäßig einsetzen lassen kann. Und wie ich es eben zuvor schon erklärt habe, ist es so, dass die Kupferspirale zu einer Entzündung in dieser Schleimhaut führt und die eben verändert und sich dann auch im Nachgang dort nichts mehr einnisten kann. Und deswegen gehört die Kupferspirale auch zu den Notfallverhütungsmitteln, genauso wie auch eine Pille danach. Und sie kann eben auch noch im Nachhinein, auch wenn der Eisprung schon stattgefunden hat, mit einer relativ großen Sicherheit eine Schwangerschaft vermeiden.
Und das hört sich ja jetzt erstmal alles ganz gut an. Gibt es denn auch Nachteile bei sowohl der hormonellen Spirale als auch ja, Kupferspirale oder Kupferkette?
Ein Nachteil, der auf beide, egal ob Hormon- oder Kupferspirale zutrifft, ist, dass Spiralen oder auch Ketten verrutschen können, nicht mehr dort sitzen, wo sie eigentlich sitzen sollen. Damit möglicherweise auch nicht mehr das tun, was sie tun sollen, nämlich vor einer Schwangerschaft schützen. Oder im Worst Case vielleicht auch irgendwo anders im Körper sich befinden, wo sie überhaupt nicht hingehören und wo sie so ohne weiteres nicht mehr rauskommen. Sprich, ein operativer Eingriff ist, um die zu entfernen. De facto passiert es extremst selten. Wir wissen auch, dass eigentlich die Anwenderinnen von Hormonspiralen diejenigen sind, die mit ihren Verhütungsmitteln am meisten zufrieden sind. Darüber wurden Studien gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass es auch da zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen kann. Bei der Kupferspirale ist ein typisches Phänomen, gleiches gilt auch für die Kupferkette, dass es zu verstärkten und schmerzhafteren Blutungen kommen kann. Deswegen sind das Verhütungsmittel, die ich auch tendenziell nicht empfehle, wenn Mädchen und Frauen bereits angeben, dass sie sehr starke oder sehr schmerzhafte Blutungen haben.
Ja. Das macht Sinn. Wir haben jetzt ja super viel über Verhütungsmethoden gesprochen, die uns Frauen betreffen. Wie sieht's da mit Verhütungsmethoden für den Mann aus? Also was ist da so der Stand der Forschung?
Ja, tatsächlich ist der Stand der Forschung heutzutage immer noch sehr low, würde ich sagen. Das hat vor allen Dingen aus meiner Sicht den Hintergrund, dass tatsächlich das meiste Geld, was für Forschung investiert wird, von Pharmaunternehmen kommt und Medikamente, die eingesetzt werden könnten, um die männliche Fruchtbarkeit zu senken, mit solchen Langzeitfolgen für die Männer einhergehen, dass man an der Stelle, nämlich mit einer Unfruchtbarkeit, sodass man an der Stelle eben diese Forschung irgendwann eingestellt hat und gestoppt hat. Und weitere viele unabhängige Institutionen haben eben in der Regel kein Interesse, an diesem Feld zu forschen. Und das führt in der Gesamtheit der Dinge dazu, dass wir bis heute eigentlich keine effektiven, nebenwirkungsarmen Verhütungsmittel für den Mann haben.
Ja. Ja, weil ich habe letztens noch gelesen, dass es eben irgendwie auch Forschung zu so einer Art Pille für den Mann gibt und auch so ein Gel, was eben den Samenleiter blockieren soll und damit verhindert, dass Spermien nach außen treten können, oder so Hodenwärmer, die die Spermien unbeweglich machen. Also Ideen gibt's ja, und wie du auch meintest, ja, also da ist dann auch so ein bisschen so das Pharmakonstrukt dahinter. Und vielleicht dann nochmal zurück zur Verhütung für die Frau. Du hast ja am Anfang noch chemische Verhütungsmittel genannt. Was gehört da dazu und was muss ich dabei beachten? Also wann sind chemische Verhütungsmittel für mich vielleicht die beste Wahl?
Also bei den chemischen Verhütungsmitteln ist es so, dass es eben verschiedene Gele oder Schaums gibt, die angewendet werden können. Empfehlung ist aber an der Stelle, dass man sie auch eher zusammen mit Kondomen anwendet und sie einige Zeit vor dem geplanten Sex vaginal anwendet. Und diese Produkte führen dazu, dass die Spermien im Ejakulat in ihrer Aktivität eben gehemmt werden sollen und nicht mehr zu der potenziellen Eizelle hervordringen können. Wie man es schon so ein bisschen raushört, ist es so, dass es eben nicht ganz sicher ist, dass das immer funktioniert. Und das ist auch der Hintergrund, warum die Empfehlung ist, dass man sie eher in Kombination mit anderen Verhütungsmethoden anwendet. Und weil wir eben über den Pearl-Index gesprochen haben und auch eben über diese verschiedenen Angaben zu dem Pearl-Index, gerade bei den chemischen Verhütungsmitteln ist es so, dass der Pearl-Index wahnsinnig variiert, weil das ganz stark davon abhängt, wie diese Gele oder Schaums angewendet werden und welche Produkte angewendet werden.
Kommen wir mal zur hormonfreien bzw. natürlichen Verhütungsmethode. Laut der Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegen diese in den letzten Jahren so bei 2-4%. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Thema vor allem in den sozialen Medien gerade irgendwie super präsent ist. Es gibt ja auch ein paar Startups dazu. Kannst du einmal kurz erklären, was es da für verschiedene Methoden gibt?
Also im Prinzip basiert die natürliche Familienplanung darauf, dass man körperliche Symptome aufzeichnet oder selber an sich zuerst einmal bemerkt und die dokumentiert und anhand dessen rausfindet, an welchen Tagen im Zyklus man fruchtbar ist und an welchen man unfruchtbar ist, und dann gegebenenfalls an den fruchtbaren Tagen eben zusätzlich verhütet. Der Grund, warum das meiner Meinung nach in den sozialen Medien und im Internet sehr viel besprochen wird, ist, weil sich auch da sehr viele Menschen tummeln, die sich für diese Themen interessieren und die sich vielleicht auch vorstellen können, sich mit diesem Thema zu befassen, sich mit dem eigenen Zyklus zu befassen. Und genau das sind eigentlich auch die perfekten Anwenderinnen für diese Methode, denn sie setzt halt eben voraus, dass man sich mit dem eigenen Körper beschäftigt und sich mit dem eigenen Zyklus befasst und das Ganze so ein bisschen selbst in die Hand nimmt. Und dann würde man eben anhand dessen die fruchtbaren Tage herausfinden. Und wenn man das gut kann, dann ist es eine relativ sichere Verhütungsmethode. Aber es hängt eben stark davon ab, wie geschult man selber bei der ganzen Sache ist.
Da gibt es ja auch verschiedene Arten, ne? Also jetzt, ich glaube, Kalender-Tracking ist jetzt so sehr rudimentär, aber auch eine Lösung. Und dann gibt es ja noch andere Lösungen.
Also in der Regel, wenn von der natürlichen Familienplanung gesprochen wird, dann meint man damit das Erfassen von dem Cervix-Schleim, also vom Schleim vom Muttermund. Und das Aufzeichnen der Körpertemperatur über den Zyklus hinweg. Und man kann natürlich das Ganze kombinieren, indem man noch einen Kalender mit dazu nimmt. Aber wir wissen alle, eine Kalendermethode ist sehr ungenau, denn bei der Kalendermethode berechnet man eigentlich nur auf Basis von zurückliegenden Zyklen, wie der aktuelle Zyklus wahrscheinlich abläuft. Da sich aber der Eisprung immer ein bisschen verschieben kann, bleibt die alleinige Kalendermethode eine sehr unsichere Verhütungsmethode.
Mhm.
Und darauf basieren im Übrigen auch sehr viele Zyklus-Apps, die tatsächlich einfach nur auf Basis dieses Kalenders, auf Basis von zurückliegenden Zyklen, die potenziell fruchtbaren Tage ausrechnen, muss man fairerweise sagen. Und das ist auch meine Erfahrung aus der Sprechstunde, das sehe ich immer wieder, gerade bei den Patientinnen, die auch einen Kinderwunsch haben und diese Produkte dafür verwenden, um eben schwanger zu werden, dass doch der in der App angegebene Eisprung manchmal ordentlich einige Tage von dem Eisprung abweicht, den wir dann de facto sehen können.
Mhm. Und jetzt mit dem Pearl-Index, kann das mithalten mit Kondom oder Pille oder Spirale?
Wir haben ja vorhin schon über die perfekte und typische Anwendung gesprochen. Und da ist es eben so, dass bei der perfekten Anwendung definitiv auch die natürlichen Verhütungsmethoden mit der Pille und der Spirale mithalten können.
Mhm.
Aber bei der typischen Anwendung, die halt eben Handhabungsfehler mit einbezieht, ist es so, dass an der Stelle doch die Spiralen oder auch die hormonellen Verhütungsmittel sicherer sind.
Mhm. Okay, zum Abschluss noch eine Frage nach einer eher finalen Verhütungsmethode. Eine Option ist natürlich auch noch die Sterilisation. Die gibt es ja bei Frauen und bei Männern. Wie läuft da so ein Eingriff ab und kann man das eigentlich wieder rückgängig machen?
Genau, weil wir vorhin auch schon über die Verhütungsmethoden bei Männern gesprochen haben, muss ich an der Stelle sagen, ist das Durchtrennen der Samenleiter, die sogenannte Vasektomie, bei Männern eine sehr einfache und sichere Verhütungsmethode, die aber eben, wie du auch schon gesagt hast, eben zunächst einmal zumindest final ist.
Mhm.
Ja, zumindest sollte das zum Zeitpunkt der Durchführung der Entscheid sein. Und Gleiches gilt auch für die Sterilisation bei Frauen. Bei den Frauen werden, ähnlich wie bei den Männern, die Samenleiter durchtrennt werden, werden bei den Frauen die Eileiter durchtrennt in einer Bauchspiegelung oder aber vielleicht direkt infolge eines anderen operativen Eingriffs im Bauchraum. Und manchmal oder häufig werden sie zusätzlich auch noch mit Hitze sozusagen bearbeitet und auch noch verknotet, sodass ein erneutes Zusammentreffen dieser Enden relativ unwahrscheinlich ist.
Mhm.
Und es hört sich auch schon sehr aufwendig an. Mhm. Dementsprechend ist es auch so, dass eine Operation, die das Ganze wieder rückgängig macht, in der Regel nicht stattfindet und ohne Erfolg bleiben würde.
Mhm.
An der Stelle ist die Kinderwunschmedizin in Deutschland so weit vorangeschritten, dass es tatsächlich das einfachere Vorgehen wäre, eine künstliche Befruchtung zu machen, wenn man nach so einer Sterilisation dann doch irgendwann nochmal Kinderwunsch entwickelt.
Mhm.
Bei den Männern und der Vasektomie ist es so, dass die sogenannte Refertilisationsoperation, sprich, dass man wieder diese durchtrennten Samenleiter zusammenführt, häufig durchgeführt wird und auch relativ häufig prinzipiell funktioniert. Das heißt, anatomisch kann man das Ganze wiederherstellen.
Mhm.
Aber die Funktionalität ist deswegen noch lange nicht immer wiederhergestellt.
Mhm.
Das bedeutet, dass leider bei vielen Männern die Spermiogramme, sprich die Spermienqualität, irreversibel eingeschränkt bleibt. Und dann auch eine künstliche Befruchtung notwendig wäre, um so einer Person zu einer Schwangerschaft zu verhelfen.
Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, dir liebe Elena, für das super aufklärende Gespräch. Und ich habe auch super viel gelernt. Und danke schön für deine Zeit. Schön, dass du da warst heute.
Danke für eure Einladung. Und toll, dass ihr so ein wichtiges Thema besprecht.
Ich fand es besonders interessant, was Elena meinte, wie sehr sie in der Beratung zur richtigen Verhütungsmethode erstmal auf die Patientin eingeht. Also was einem da wichtiger ist, der Pearl-Index, also die Sicherheit, oder hormonell versus hormonfrei. Denn das habe ich von Sprechstunden mit meinen ÄrztInnen irgendwie nicht so im Gedächtnis. Ich selbst habe mit so 17, 18 die Pille eigentlich dankend verschrieben bekommen und auch nicht weiter hinterfragt. Also irgendwie auch schon ein Emanzipationsthema und auch so zum Erwachsenwerden der Frau. Und seit über 10 Jahren verhüte ich eigentlich hormonfrei und beschäftige mich natürlich durch das Thema Kinderwunsch indirekt auch mit Verhütung beziehungsweise eben mit der natürlichen Familienplanung. Und wenn euch das Thema Kinderwunsch interessiert, dann hört doch noch mal gerne in die Folge 9 mit meinem Mann Moritz rein. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere hilfreiche Info für euch mitgenommen und habt jetzt ein bisschen mehr Durchblick bei der ganzen Vielzahl an Infos und Meinungen. Fragen, Lob und auch Kritik lese ich wie immer unter podcast@her.one. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut!